ARD. Kann jemand von euch 0,3 Sekunden stoppen?
Wo ist mein Handy?
Kannst du nicht. Dominik, probier es doch gar nicht erst. Quasi menschlich unmöglich. So ein Wimpernschlag dauert ungefähr eine Zehntelsekunde. Also kann man wirklich von einem Wimpernschlag-Finale im Viertelfinale sprechen.
Also, nicht
also so wie du gerade gezwinkert hast.
Waren es 3 Sekunden, oder?
Was für ein Wimpernschlag? Viertelfinale. Habt ihr euch schon erholt?
Ich bin immer noch ganz nervös.
Boah, also die ersten Halbfinalisten stehen fest. Wer es ist, verraten wir euch gleich. Und natürlich schauen wir auf das wichtigste Viertelfinale aus unserer Sicht, nämlich das der deutschen Mannschaft mit Dominik Klein und Yogi Bitter.
Handball auf die Eins. Der Sportschau-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirra.
Ich finde es super, dass ihr bei mir seid. Zu später Stunde die Nerven nochmal gesammelt habt, damit wir über diesen ersten Viertelfinaltag bei der Handball-WM 2025 sprechen können. Und es waren zwei krasse Spiele.
Aber hallo. Fangen wir von hinten an. Wimpernschlag.
Mhm.
Frankreich.
Mhm.
Ägypt.
Mhm. Erklär uns, was passiert ist, Dominik.
Wir haben dieses Spiel geschaut und wir waren eigentlich alle nur noch gestanden, weil das war ja extrem spannend. Und Frankreich hat quasi mit der Schlusssekunde, mit der schnellen Mitte, der Torwart von Ägypten war raus, der musste noch beim 7 gegen 6 warten. Und dann ist der da reingesprintet, hat noch so versucht, mit dem Fuß den Ball zu halten, aber der, wer hat denn eigentlich am Ende geworfen?
Luka Karabatic.
Karabatic.
Ja.
Und der hat einen sensationellen Wurf von der schnellen Mitte, also auf diesem 4-Meter-Kreis da, ins Tor gewandelt und war ein Wimpernschlag. Sie mussten sich das nochmal, die Schiedsrichter, im Video-Referee anschauen. Also Wahnsinn.
Also das war wirklich total verrückt. Das heißt, 0,3 Sekunden vor Ende der offiziellen Spielzeit haben sich die Franzosen ins Halbfinale geworfen, dank Luka Karabatic. Genauso wie die Kroaten. Und auch das ein krasses Spiel. Absolute Ekstase dort in der Halle. Die sind ja durchgedreht, weil auch die haben ihr Halbfinalticket last minute gebucht. Nicht ganz so last minute.
Du kannst es auch noch nicht so richtig glauben, ne? Du bist auch noch so.
Ich bin noch voll dabei, ehrlich gesagt.
Du bist noch voll drin.
Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn das heute zweimal so bis zum Schluss Anspannung war, dass wir das morgen einfach gemütlich schon in Minute 45 in der Tasche haben.
Das wäre natürlich mega.
Vielleicht.
Das würden wir alle mitnehmen. Überhaupt kein Problem.
Mhm. Aber lass uns noch mal kurz auf das erste Viertelfinale gucken. Ungarn führt mit 4 Toren, 5 Minuten vor Schluss gegen Kroatien in Zagreb. Die Halle eigentlich schon leise. Und dann geht das auf Unentschieden. Und auch in der letzten Sekunde wirft der Kreisläufer von Kroatien das Ding rein.
Ja. 31-30 gewinnt also Kroatien gegen Ungarn und Frankreich schlägt Ägypten mit 34-33. Das Halbfinale steht also fest, das heißt dann Frankreich gegen Kroatien.
In Zagreb?
In Zagreb nochmal?
Im Hexenkessel.
Oh,
nochmal
ja.
Völlige Ekstase. Wollen wir eigentlich hinfliegen? Haben wir da frei? Können wir da? Also das wird gigantisch, das Spiel wird gigantisch.
Mhm.
Wenn man es heute gesehen hat, die liegen mit 4 Toren hinten, drehen mit einem 5-0 auf dieses Spiel. Also die Halle, dass die noch steht.
Das waren Emotionen.
Das stimmt, dass die Halle noch steht. Das ist wirklich, aber es war so schön zuzugucken, wie sich da diese vielen, vielen Menschen, diese kroatischen Fans gefreut haben. Aber ganz ehrlich, wenn du so last minute verlierst, ein WM-Viertelfinale, da bin ich auch irgendwie zu schwach für. Mir hat dann Ägypten auch leid getan.
Du hast ja einen anderen Berufswunsch und Weg gewählt, dann bist ja nicht.
Also die hat Ägypten leid getan und die Ungarn in dem Fall. Beide.
Ja, schon, weil das ist natürlich wirklich, also ich weiß nicht, steckt man das als Profisportler denn besser weg, wenn es klarer ist schon vorher? Oder ist dieses the very last minute oder sogar last hundertstel second, tut das dann nochmal ein bisschen mehr weh?
Das ist der größte Pain, den du, glaube ich, kriegen kannst. So, ja. So zum Schluss. Da geht nichts drüber.
Also dann,
jede Sekunde hätte etwas anders passieren können und es hätte es zum Gegenteil wenden können. Also deswegen ist es, das ist das Schlimmste, was passieren kann.
So ein Pain wünschen wir uns nicht für die deutsche Handballnationalmannschaft. Wir schauen natürlich jetzt drauf auf deren Viertelfinale. Das steht an. Und wir konnten sprechen mit Julian Köster vorher. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen hier im Podcast.
Wurde endlich
Zeit.
Mal.
Also endlich mal. Den hören wir uns jetzt an. Julian Köster. Wir sind hier im Mannschaftshotel, haben uns ein bisschen zurückgezogen in eine Ecke, aber trotzdem ist es wuselig. Hier sind alle Mannschaften, die hier spielen, also die Viertelfinalisten, die hier spielen. Also Brasilien ist hier, Portugal, Dänemark ist hier. Wie ist das für euch? In anderen Sportarten ist das gar nicht so üblich, dass jetzt die direkten Gegner, die direkte Konkurrenz mit im gleichen Hotel ist. Ihr seid das ja gewohnt, das ist, glaube ich, bei euch üblicher. Aber wie ist das, wenn du dann morgens schon dem Portugiesen begegnest?
Ach, ich finde das immer sehr angenehm. Also du hast es schon gesagt, wir sind es gewohnt. Das war schon bei den Jugendturnieren damals so. Und auch bei den ganzen Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, die ich bis jetzt miterleben durfte, war das auch so, dass man sich immer unten im Frühstücksraum getroffen hat. Ich finde das sehr, sehr angenehm, weil oft sind da ja auch Teamkameraden aus dem Heimatverein dabei oder mit denen man mal zusammen gespielt hat. Kann man da immer noch mal ein bisschen schnacken, wie das Turnier bei denen so läuft, wie die sich fühlen. Und ja, ist so ein schönes Miteinander.
Es ist auf jeden Fall Badelatschen muss offensichtlich angesagt, weil alle tragen Badelatschen. Die Brasilianer sogar mit nackten Füßen. Ihr habt alle schön Socken an, aber bei den Brasilianern, die strahlen so Sommervibes aus.
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben nochmal so einen anderen Flair dabei, ne? Die rocken es richtig. Ich finde immer, es muss gemütlich sein und gibt ja nichts Gemütlicheres als so ein paar Badelatschen im Hotel. Also das passt schon.
Ja, so ein bisschen das Feeling von zu Hause. Jetzt seid ihr umgezogen auch aus Dänemark hierher nach Oslo. Oslo war das große Ziel, aber was habt ihr jetzt von Oslo vielleicht angucken können? Habt ihr ein bisschen was gesehen?
Ja, ich muss ja erstmal sagen, das ist ja ganz ungewohnt, dass wir so viel Zeit jetzt haben. Eigentlich war es bis jetzt immer so, dass wir jeden zweiten Tag gespielt haben. Auch bei den anderen Turnieren habe ich es noch nie erlebt, dass man so lange zwischen zwei Spielen wirklich Pause hat. Wir hatten Sonntag den Reisetag, wo auch keine Trainingseinheit mit der Mannschaft auf dem Programm stand. Jetzt gestern Nachmittag erst eine Einheit gehabt, heute Nachmittag nochmal eine Einheit. Also dementsprechend wirklich relativ viel freie Zeit. Ich bin gestern mit ein paar Jungs nochmal in die Stadt gefahren, sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben mal einen Kaffee getrunken und so ein bisschen mal was von Oslo gesehen.
Bist du zum ersten Mal in Oslo?
Ich bin zum ersten Mal in Oslo und muss sagen, mir gefällt es wirklich gut, ja.
Ja, richtig schön. Noch schöner natürlich mit Sonnenschein. Es war gestern wirklich mega trüb hier. Aber Oslo trotzdem auf jeden Fall schön, eine Wintersportstadt. Ich kann den Holmenkollen nur empfehlen.
Ja?
Ja, unbedingt. Die große Schanze, das legendäre Monument des Wintersports auf jeden Fall hier in Norwegen. Wo auch alle Norwegerinnen und Norweger gerne abends nach Feierabend mal sich die Ski anschnallen und noch ein bisschen langlaufen gehen. Das ist hier halt Volkssport.
Ja, ich weiß nicht, ob das so zu empfehlen ist, wenn wir jetzt hier anfangen, nochmal Langlauf zu machen.
Aber ich würde es euch erstmal nicht empfehlen. Wir gucken bei euch lieber drauf, wenn ihr Handball spielt. Wie sehr steigt denn die Anspannung vorm Viertelfinale, dem ersten K.O.-Spiel?
Ja, die Anspannung steigt schon ein bisschen, aber ehrlich gesagt auch die Vorfreude. Ich meine, das war das Ziel, dass wir jetzt hier in Oslo spielen dürfen, haben dafür ein paar schwere Spiele bestritten. Aber jetzt kommt diese K.O.-Runde und das ist immer nochmal so ein besonderes Kribbeln, so eine besondere Vorfreude. Und ich freue mich, wenn es endlich losgeht.
Jetzt kommen diese Portugiesen. Was bedeutet das?
Ja, also ich finde, die Portugiesen spielen bis jetzt ein überragendes Turnier. Für so ein paar Kenner im Handball muss man sagen, ist das jetzt nicht die ganz große Überraschung. Wenn man sieht, was, dann sieht das Turnier wirklich gut.
Du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht eine Riesenüberraschung, wenn man mal genauer hinschaut, wen die da eigentlich in den Reihen haben. Aber wie muss man sich auf die Portugiesen einstellen?
Ja, es ist eine unglaublich offensiv starke Mannschaft. Extremes Tempospiel haben sie dabei. Das heißt, erstmal müssen wir einen guten Rückzug hinkriegen, dass wir gestaffelt in 6 gegen 6 spielen können. Und dann müssen wir einfach es schaffen, eine kompaktere Abwehr hinzubekommen. Das bedeutet, dass wir uns gut helfen, also richtig zum richtigen Zeitpunkt helfen, nicht einfach eine Überzahl schenken. Und wenn wir helfen, konsequent helfen, die Dinger zumachen bis zum Stoppfoul, dann haben wir gute Chancen, glaube ich, auch gegen Portugal zu bestehen.
Das heißt, dass die Zusammenarbeit von Torwart und Abwehr einmal mehr zählen wird, wenn du da so starke Werfer dabei hast.
Genau, der gesamte Abwehrverbund muss gut miteinander harmonieren. Heißt, wir Innenblocker müssen natürlich die Zweikämpfe gewinnen, aber wir werden auch mal einen Zweikampf verlieren oder so und das müssen dann die Halben gut erkennen, gut zuschieben können, da diese Stopp-Fouls machen. Genauso werden wir aber auch Würfe aus dem Rückraum kriegen. Da müssen wir es aber schaffen, die in die Position zu bringen, dass wir einen guten Block spielen, einen Block stellen können und die Torhüter dementsprechend das ein bisschen früher lesen können und dann ihre Paraden machen. Also unsere Torhüter sind ja bis jetzt wirklich sehr, sehr gut im Turnier angekommen, muss man sagen. Aber wenn wir sie da noch weiter unterstützen können, dann hilft uns das.
Du hast ja gerade schon gesagt, nicht nur die Anspannung steigt, sondern auch die Vorfreude. Da hat man schon auf jeden Fall das Glitzern im Auge gesehen. Wie nimmst du denn die Stimmung im Team war, wie viel Bock ist da jetzt auf dieses Viertelfinale und vor allem darauf, dieses Viertelfinale zu gewinnen?
Ja, also wir wollen ja jedes Spiel gewinnen, aber ganz besonders die K.O.-Spiele. Nee, alle Jungs haben richtig Bock. Erstmal ist es super, dass wir wieder vollständig sind. Rune Dahmke ist wieder gesund, Lukas Stutzke ist gesund. Juri ist gestern wieder zur Mannschaft dazugestoßen, fühlt sich auch wieder deutlich besser. Also ist das erstmal das erste richtige Signal, dass wir wieder einen vollständigen Kader haben. Tja, jeder hat Bock, das merkt man einfach.
Wie wichtig ist da gerade, Juri, hast du gerade angesprochen, dass er wieder zurück ist und wahrscheinlich zumindest ein Stück weit mit eingreifen kann?
Ja, Juri macht jede Mannschaft auf dieser Welt, glaube ich, besser. Das ist ein fantastischer Handballspieler. Dementsprechend wird er uns auch helfen können, wieder die ein oder andere Aktion für uns zu gewinnen. Ja, ist unglaublich wichtig für die Mannschaft. Das hat er in den letzten Turnieren schon gezeigt. Dementsprechend sind wir froh, dass er wieder dabei ist.
Gibt es irgendwelche Rituale noch vorm Spiel, vor so einem K.O.-Spiel, bei so einem großen Turnier als Mannschaft? damit dann, also so ein Stichwort Aberglaube, du grinst auf jeden Fall.
Nee, als Mannschaft nicht, also ich glaube jeder hat da.
Aber bei dir?
Naja, richtig Rituale nicht, aber wir haben immer eine gemeinschaftliche Aktivierung, wo wir ein bisschen durch so eine Koordinationsleiter laufen, ein bisschen was mit dem Medizinball machen, einfach, dass wir nicht den gesamten Tag im Bett liegen. Ich meine, 20.30 Uhr ist ein sehr, sehr spätes Spiel. Da ist der Tag dann schon mal relativ lang, aber dann machen wir so eine gemeinschaftliche Aktivierung. Da macht individuell jeder nochmal ein bisschen was für sich, geht da so ein paar Sachen durch, schaut nochmal Video, aber sonst so ein Ritual als Mannschaft, nee, das haben wir nicht.
Aber wie sieht denn dann so ein Julian Köster WM-KO-Spieltag aus? Hast du auch einen Glücksbringer dabei? Ich habe gehört, David Späth hat irgend so ein Bärchen zugesteckt bekommen.
Ja, habe ich gesehen.
Von seiner Freundin, also nicht einfach zugesteckt bekommen, sondern von seiner Freundin bekommen?
Nee, habe ich nicht dabei. Habe jetzt nicht so einen richtigen Glücksbringer. Wie sieht so ein Spieltag aus? Also ich schlafe erstmal relativ lang, dann entspanntes Frühstück, dann haben wir schon die Aktivierung. Nach der Aktivierung mache ich immer noch ein bisschen individuell was für mich. Nochmal ein paar Sachen mehr, dass ich mich da frisch fühle. Dann wird nochmal ein bisschen Video geguckt, gut gegessen, dann kommt Mittagsschlaf. Der darf nicht fehlen an so einem Spieltag. Dann geht's langsam zum Snack und dann zum Spiel.
Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, Julian, dass das klappt mit diesem Viertelfinale und wir uns dann natürlich am Finalwochenende wiedersehen.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Danke dir. Julian Köster, klingt entspannt,
smart,
angespannt und voller Vorfreude tatsächlich. Also das war deutlich zu sehen, dass er das sehr ernst meint und dass die einfach jetzt auch Bock haben. Wie er es ja selber angesprochen hat, ungewöhnlich der Plan des Turniers, dass da jetzt zwischendurch doch relativ viel Leerlauf war, was natürlich eine Chance sein kann. Johannes Goller hat auch zu mir gesagt, dass da im Training plötzlich auch wieder mehr Energie war und mehr bei rumgekommen ist als bei einem Training im normalen Turnierrhythmus, wo eigentlich die Energie kaum noch reicht fürs Training.
Ja, oder gar nicht im Vollspeed trainiert wird. Also ich glaube schon, dass sie jetzt zwei Einheiten gemacht haben werden, die im normalen Wochenrhythmus auch stattgefunden hätten. Also das war jetzt sicherlich mal 70, 80 Minuten mit ganz vielen Inhalten aus dem normalen Training. Sonst läufst du ja die Spielzüge ein bisschen ab, du gehst ein bisschen taktisch durch die Abwehr. Aber dass da einer wirklich schwitzt, das passiert in den allerwenigsten Fällen. Das wird aber jetzt mal passiert sein und das kann uns schon helfen.
Und ein zweiter Part, der mir noch im Kopf ist, ist, dass die Brasilianer und die Portugiesen, die jetzt schon seit der Vorrunde hier sind, dass die haben einen richtigen Koller. Also das hat man auch schon im Mannschaftshotel mal gesehen, die gehen gar nicht vor die Tür, weil es denen viel zu kalt ist hier. Also die sind hier so eingekesselt in dem Hotel, dass ich glaube auch das sich auswirken wird, dass man mal so einen anderen Ort gerne sehen will, um nochmal eine neue Motivation zu schulen.
Wobei ich finde, dass die Brasilianer einen wirklich, also so einen entspannten Eindruck gemacht haben, wie sie da alle wirklich durch die Bank weg mit ihren Badelatschen und Flipflops durch die Gegend gelaufen sind, alle barfuß, Spiele gespielt haben, da unten dieses
Shuffleboard,
ja, da waren sie voll dabei. Also die Atmosphäre schien jetzt noch ganz okay, aber die Brasilianer müssen uns ja auch nicht so interessieren. Die Portugiesen habe ich nicht so gesehen, ne? Mhm. Aber Portugiesen, Alfred hat verkündet, Matchplan steht. Auch für das Trainerteam ist es ja ein bisschen mehr Zeit als normal im Turnier, sich auf den kommenden Gegner einzustellen. Wie viele Vorteile hat das, Dominik?
Naja, wer Alfred kennt, ich habe ihn auch vorhin nochmal persönlich gefragt, wie viel Schlaf er denn aktuell bekommt. Dann sagt er, er muss schon viel arbeiten zurzeit und er ist ja ständig am Analysieren und am Rausschneiden von gewissen Spielszenen und sich dann, so hat er es auch auf der Pressekonferenz gesagt, ein Unterschied ist zu dem letzten Turnier, weil Beispiel, und jetzt komme ich ein bisschen taktisch, Sebastian Heimann, der nicht bei dem Turnier dabei ist, die Rolle von Julian Köster 1:1 ersetzen kann. Das heißt, wenn du jetzt jemanden rausnehmen musst, hast du wieder eine neue Konstellation. Du hast den Reckenblock, ja, die Hannoveraner, die dann mal zusammenkommen. Also es ist einfach auch kniffliger geworden gegenüber dem letzten Turnier, dass du immer verschiedene Bausteine müssen zusammenpassen. Und da sucht er sich natürlich jetzt für den Gegner Portugal die richtigen Blöcke in einer gewissen Form raus. Aber am liebsten würde natürlich, und das kann er jetzt aus dem Vollen schöpfen, dass Juri wieder zurück ist, wie wir es auch gehört haben. Daher glaube ich, dass das zumindest was die Startformation angeht, schon den Stamm gibt.
Viel Arbeit für den Bundestrainer. Schlaf ist überbewertet an dieser Stelle. Aber Großereignis ist auch nur einmal im Jahr. Also, finde ich.
Einmal im Jahr.
Apropos Schlaf ist überbewertet. Wenn ihr sehen könntet, wie Jogi Bitter hier sitzt.
Und nebenbei sein Handy runterschmeißt.
Ja. Alles demoliert. Bist du müde?
Nein. Nee? Schlaf wird unterbewertet, überbewertet, wie auch immer. Nee, ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen.
Das freut uns. Wollen wir noch ein bisschen genauer draufschauen auf die beiden, über die alle reden, wenn es um Portugal geht? Das ist natürlich das berühmte Brüderpaar. Und Florian Nass weiß alles, was wir wissen sollten und verrät es uns.
Vorbereitet Flo.
Die Emaús Costa, die Costa-Brüder. Wer über Portugal spricht, der spricht über sie, über Martim und Francisco, genannt Kiko. Es geht gar nicht so sehr um ihre 69 Tore, die sie zusammen bislang erzielt haben in diesem Turnier. Aber immerhin, 69 von 209 der Portugiesen, das ist ein Drittel. Es geht um ihre Art, Handball zu spielen und zu interpretieren. Es geht um Geschwindigkeit, es geht um Wendigkeit. Die brauchen sie auch bei einer Körpergröße von 1,88 bei Martim und 1,83 bei Kiko. Denn beide spielen im Rückraum. Um die größten Handballtalente, die Portugal jemals hervorbrachte, wurde diese Mannschaft gebaut. Und letztlich steckt dahinter eine Familienstory. Der Vater der beiden, Ricardo, trainiert seine Jungs seit der Kindheit. Und er trainiert sie bis heute bei Sporting Lissabon. Inzwischen eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz in der Champions League mit Final Four-Ambitionen. Dank der Costa-Brüder. Organisatorisch im Hintergrund wirkt Mutter Candida. Sie war selbst Nationalspielerin, so wie auch der Vater Ricardo international im Einsatz war. Die Costa-Brüder waren schon früh so gut, dass sie gar nicht mehr in den Nachwuchsmannschaften Portugals aufliefen, sondern schnell im A-Team. Vielleicht waren sie den Junioren auch ein bisschen entwachsen. Martim war schon frühzeitig durchaus auch ein Freund einer gepflegten Zigarettenpause oder auch ein paar mehr. Änderte aber nichts am Talent. Martim ist inzwischen 22 und Kiko ist 19. Sie können also noch viel besser werden, beispielsweise in der Defensive. Aber sie wecken Begehrlichkeiten der ganz großen Clubs. Angeblich liegt die festgeschriebene Ablösesumme bei über 1 Million Euro. Und zwar für den Dreierpack. Denn den Gerüchten zufolge gibt's das Brüderpaar nur samt Trainer, also samt Vater. Und nicht den Einzelspieler Kiko, den besseren der beiden, einfach so separat. Der übrigens hat auf seinem Unterarm die Initialen A und Q tätowiert. Sie stehen für den unvergessenen Torwart Alfredo Quintana, der so plötzlich vor knapp 4 Jahren verstarb. Der sagte Kiko mal, eines Tages wirst du ein großer Champion sein. Vielleicht sogar mit seinem Bruder Martim. Und viel schneller, als Quintana wohl dachte.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die Kiko bis heute natürlich begleitet und auch geprägt hat. Er war damals, glaube ich, gerade 16, als das passiert ist, als er verstorben ist. Sein Instagram-Profil hat immer noch ein Bild von ihnen beiden gemeinsam. Also das ist was, was er auf diesem Handballweg auf jeden Fall mitnehmen wird. Dominik, kannst du dir vorstellen, wie sehr einen sowas auch ja prägt, wenn dann so ein guter Freund, das war Quintana für ihn, so plötzlich, bei einem Training ist er, glaube ich, hat er einen Herzinfarkt bekommen und ist ein paar Tage später gestorben. Wie einen das dann natürlich prägt?
Sehr emotional, die Geschichte, auch so wie Flo das rübergebracht hat. Und für den Spieler selber kann ich mich natürlich nicht emotional reinversetzen. Ich finde nur die Geschichte dahinter, die wird sein ganzes Leben erzählt werden. Und die bringt ihn auch immer, wenn es auch mal Phasen geben wird, die ihn vielleicht in einem Tal bewegen, da wieder rauskommen, weil er ja genau weiß, dass durch diese Emotionalität, warum spiele ich eigentlich Handball, wem habe ich es eigentlich zu verdanken, dass genau das ihn begleiten wird.
Es ist vielleicht auch manchmal, jetzt ein bisschen sehr philosophisch, dass man sehr früh gelernt hat, dass es im Leben auch was anderes gibt, was einem eine gewisse Form von Leichtigkeit gibt. Denn ich meine, er war 32, hat kurz vorher noch ein großes Turnier gespielt und dann ist das einfach so passiert, tragischerweise. Vielleicht prägt einen das auch nochmal eben über das Sportliche hinaus.
Ja, ich glaube schon, dass es eine Art Resilienz fördert bei einem Spieler, auch bei einem jungen Menschen, dass er mit sowas schon konfrontiert wird und sich da rausarbeitet. Ich glaube schon, dass das in der Entwicklung dann am Ende positiv sein kann, obwohl natürlich der Schmerz und alles, was man erlebt hat, nicht positiv sein kann. Für einen Sportler ist es definitiv etwas, was man verarbeitet hat und aus dem man dann vielleicht Kraft schöpft, wie Dominik schon sagt, als zwar hat man einen Mentor verloren, aber man hat eine Verbindung zu diesem Menschen, die auf Dauer besteht und auf die man sich zurückziehen kann.
Ja, und für den möchte er das Ganze hier auch einmal mehr durchziehen und noch mehr durch dieses Turnier fliegen. So haben es die Portugiesen ja bisher schon getan, stehen zum ersten Mal in einem WM-Viertelfinale. Ist es für euch überraschend, dass jetzt Portugal der Gegner der deutschen Mannschaft ist?
Wenn wir den Weg verfolgen, dass sie nur Schweden unentschieden gespielt haben und alle anderen schweren Mannschaften wie Norwegen, wie Spanien geschlagen haben, dann ist das natürlich nicht mehr überraschend. Und wir haben ja jetzt auch angesprochen, dass die heimische Mannschaft aus Sporting da auch einen gewissen Teil dazu beiträgt und die Familie natürlich den Ansatz macht, immer besser werden zu können. Also sind das schon eine tragende Säule für diesen portugiesischen Handball aktuell.
Was brauchen wir denn alles gegen diese Brüder und gegen diese Portugiesen, um am Ende zu gewinnen, Jogi?
Ich wollte noch eins ergänzen. Ich glaube, wenn man uns vorher gefragt hätte, hätten wir vielleicht gesagt, die Portugiesen spielen im Verein ja ganz gut. In Lissabon, das funktioniert alles ganz gut. Aber schau dir mal die Gruppe an. Spanien, Norwegen, Schweden, Brasilien mit den Spielen gegen Deutschland. Boah, also das wäre schon eine harte Wette gewesen, auf die Portugiesen zu setzen. Ich hätte mich das nicht getraut. Ich finde es aber überragend, wie sie das hier machen und mit was für einem Selbstverständnis. Ich habe zum Glück viele Spiele sehen können, sie hier wirklich durchs Turnier marschieren. Die gehen nur straight forward und sind so schnell vorne. Da sind wir bei deiner Frage. Wir müssen einfach den Gegenstoß unterbinden. Wir müssen zurück und mit Mann und Maus verteidigen hinten und einfach Unterbrechungen schaffen, weil das ist die ganz große Stärke. Sie rennen nach vorne, gerade das ist auch ein bisschen das der Stil von Lissabon, mit einem enormen Tempo und einer hohen Ballsicherheit nach vorne zu marschieren. Und dort müssen wir sofort einen Cut reinhauen.
Das ist ja auch das, was Julian angesprochen hat, was auch Johannes Goller heute zu mir gesagt hat, dass es ganz doll drauf ankommt, auf diesen Verbund Torwart, Abwehr, dass das alles total funktioniert. Was macht man vorher, was kann man vorher noch machen, dass das besser funktioniert, als es bisher im Turnier funktioniert hat?
Kommunikation.
Ach guck, wie im Leben, ne?
Sprechen, ja. Einfach mal miteinander sprechen. Wie schön es einfach ist, dass Nebenspieler sprechen können, um einfach ein ganz anderes Wir-Gefühl zu haben, dass du eine Sicherheit deinem Nebenspieler gibst. Und das ist nun mal, selbst auf Außen, und das war ja meine Position, habe ich viel gesprochen, um meinem Nebenspieler das Gefühl zu geben, hey, ich bin da, ich helfe dir, du kannst noch aushelfen. Und diesen Zusammenhalt haben sie ja damit angesprochen. Wir haben das ja teilweise in diesem Turnier schon gezeigt, aber das braucht es halt in dieser Form gegen solche Portugiesen extrem.
Bei uns sprichst du ja zum Glück auch viel, ne? Und zeigst uns, du bist da für uns. Das
freut uns. Wir denken gleich. Wir denken gleich. Ich wollte sagen, er hat sich schon seine ganze Karriere auf den Job hier vorbereitet. Er war immer ein großer Kommunikator.
Sprechen. Aber das ist doch wunderbar. Apropos sprechen, ich habe mit Johannes Goller gesprochen, habe ich ja schon mehrfach erzählt, glaube ich. Und habe ihn eine Frage gefragt, die wahrscheinlich alle interessiert, hoffe ich.
Johannes, als Kapitän fühlt man ja sein Team. Warum klappt das morgen und warum steht Deutschland dann im Halbfinale?
Ich glaube, weil alle verstehen und alle wissen, um was es jetzt geht. Wir haben bis jetzt unsere Aufgaben mehr oder weniger souverän, aber wir haben sie erfüllt. Wir sind jetzt da, wo wir sein wollten. Und das letzte Jahr gibt uns einfach auch dieses Selbstvertrauen, dass wir auch in K.O.-Spielen auf dem Punkt da sein können. Und das spüre ich gerade in der Mannschaft, dass alle heiß darauf sind, dass es morgen losgeht. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir auch diese Hürde nehmen können.
Und wenn man sich das Gesicht von Johannes Goller dazu vorstellt, wirklich selbstbewusst, mit so einem Strahlen, hoffnungsvoll, der meint, was er sagt und fühlt auch, was er sagt. Fühlst du das auch, wenn du die Mannschaft erlebst, Dominik?
Ich fühle das vor allem bei Johannes. Auch heute war er auf der Pressekonferenz. Der macht das so gut, der ist einfach so stark dabei, das auch zu verkörpern, auch die Antworten, die er gibt. Und das ist ein Leader. Und deswegen ja, kann das ja nur von dem Leader multipliziert werden auf seine Mitspieler und dann gehen alle dem Kapitän hinterher.
Und was sagt unser Leader, Yogi? Wie hoffnungsvoll bist du?
Der Goller geht wie die wie das Messer durch die Butter da morgen. Der geht voran, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr positiv eingestellt zu dem Spiel. Ich glaube, dass wir echt eine Chance haben, das zu gewinnen. Aber wir müssen, neben den Themen, die wir angesprochen haben, wo wir uns verbessern müssen, wir müssen morgen eine Emotionalität an den Tag legen, die wir noch nicht gesehen haben bei diesem Turnier. Ich glaube, das ist das Fund, was auch Portugal in sich trägt, in dieser Mannschaft hat. Und da müssen wir besser sein. Wir müssen emotionaler sein, wir müssen kommunizieren, aber das ganz, ganz laut. Wir müssen sofort diese Halle unter Kontrolle kriegen. Wir müssen sofort allen zeigen, hey, ihr müsst hier durch uns erstmal durch. Das gibt kein Vertun. Wir wollen ins Halbfinale. Wir sind lauter, stärker und besser und kommt erstmal und dann müsst ihr uns erstmal zeigen, dass ihr es seid. Aber das müssen wir auch strahlen.
So ein K.O.-Spiel bringt das vielleicht aber noch sowieso ganz selbstverständlich mit sich. Da geht es ja nochmal um eine ganz andere Nummer, ja, dass man da von vornherein auch emotional total mehr angezündet ist.
Ja, das ist man. Aber das sind beide Mannschaften. Und da musst du dich nochmal extra zwingen. Da musst du nochmal sagen, hey, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir gehen die extra Meile, wir gehen emotional die extra Meile, wir machen alles, wir lassen alles auf dieser Platte und scheißegal, was dann in 3 Tagen ist oder in 2 Tagen, Entschuldigung, 2 Tagen logischerweise Halbfinale. Heute wird erstmal das erste K.O.-Spiel gespielt und was danach kommt, das entscheiden wir heute nach dem Hotel, wenn wir uns freuen.
Völlig egal, was danach kommt, völlig egal. Wir setzen auf dieses Viertelfinale und darauf, dass Deutschland dann als Sieger hervorgeht.
Juhe.
Und ich setze auf euch.
Wir
weiterhin
sind bereit, würde ich sagen.
Wir sind Starter.
Wir springen mit drauf.
Danke. Also, habt ihr einen schönen Tag. Es ist der WM-Viertelfinaltag für die deutsche Handballnationalmannschaft. Genießt ihn und dann gibt's das Ganze ab 20.15 Uhr live im Ersten.
Handball auf die Eins. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.